Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in alle Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, im Jahre 1984 gelang dem Fotografen Steve McCurry in einem Flüchtlingslager in Afghanistan das Bild seines Lebens. Das Afghan Girl mit den unverwechselbaren intensivgrünen Augen erscheint hinterher in der Zeitschrift National Geographic und es wird weltberühmt. Der ein oder andere mag sich daran erinnern. Doch das weitere Schicksal dieser jungen afghanischen Frau bleibt unbekannt, bis der Fotograf Steve McCurry 17 Jahre später sich auf die Suche nach ihr macht. Und hier beginnt die Geschichte hinter der Geschichte von dem weltberühmten Foto. Also Dezember 2001 ist McCurry zurück in Afghanistan. Vor ihm steht eine hübsche Frau, 17 Jahre soll es her sein, dass er sie fotografiert hat. Das Mädchen auf dem Bild bin ich, sagt sie. Und tatsächlich sieht Alam Bibi, so heißt die junge Frau, oder mittlerweile nicht mehr ganz so jung, dem Mädchen von damals sehr ähnlich. Und was sie von dem Treffen damals von 1984 berichtet, das stimmt auch. Und die Dorfältesten bestätigen ihre Aussagen. Aber es gibt nur ein Problem. Alam Bibi hat braune Augen und nicht grüne. Und ein Forschungsinstitut, der für Augenheilkunde in New Jersey, überprüft das und stellt fest, Alam Bibi ist nicht die Richtige. Die Zeit drängt. Das war Dezember 2001. Im 11. September 2001, nur wenige Monate vorher, war dieser Anschlag und daraufhin sind die amerikanischen Truppen in Afghanistan einmarschiert. Das Flüchtlingslager, in dem sich McCurry damals befindet, soll bald geschlossen werden. Wenn er die Frau also nicht bald findet, würde er sie nicht mehr finden. Dann trifft er unerwartet auf einen Mann im Lager, der behauptet, das Mädchen mit den grünen Augen zu kennen. Er sei jahrelang ihr Nachbar gewesen, bis sie weggezogen sei. Wo sie sich derzeit aufhalte, sei ihm nicht bekannt, aber er wisse, wo ihr Bruder wohne. McCurry ist skeptisch, gibt dem Mann aber trotzdem Geld, um loszufahren und die Gesuchte zu finden. Und tatsächlich, der Mann findet Shahbad Gula und bringt sie zurück und McCurry weiß sofort, das ist sie, das ist die Richtige. Die Chance, diese Frau nach so vielen Jahren wiederzufinden, noch dazu als verschleierte Frau, deren Namen er nicht kannte, die Chance war denkbar gering. Geringer als ein Hauptgewinn in einer Lotterie, resümierte der Fotograf damals, aber der Einsatz hat sich gelohnt. Um eine Geschichte hinter der Geschichte geht es auch heute am 3. Advent 2021. Es geht um die Geschichte hinter der Weihnachtsgeschichte. Die Fakten der offensichtlichen Weihnachtsgeschichte, die kennen wir alle, na klar. Wie Josef und Maria, beide aus davidischer Abstammung, sich auf den weiten Weg machen von Nazareth nach Bethlehem, weil wieder einmal eine dieser nervigen Volkszählungen angesetzt ist, wie sie in Bethlehem eintreffen, um sich registrieren zu lassen, wahrscheinlich weil sie dort Grundbesitz haben, wie dann bei Maria irgendwann während des Aufenthaltes in Bethlehem die Wehen einsetzen und wie sie dann ihr Neugeborenes mangels anderer Alternativen in einer Futterkrippe, in einem Einraum-Wohnhaus zum Schlafen legen. Sogar die Zeit, in der dies passiert, ist bekannt. Es geschieht kurz bevor der römische Beamte Sulpicius Quirinius als Statthalter in der Provinz Syrien eingesetzt wird. So hat es uns berichtet, nach reiflicher Recherche und unter Anleitung des Heiligen Geistes, Lukas, der als Arzt und Verfasser des Lukas-Evangeliums das aufgeschrieben hat. Das sind die historischen Fakten. Das ist die offensichtliche Weihnachtsgeschichte. Aber es gibt eine Geschichte hinter dieser Geschichte. Und die berichtet Lukas nicht. Die findet sich an anderer Stelle in der Bibel. Die findet sich im zweiten Kapitel des Philipperbriefes. Dort wird uns ein Blick hinter die Kulissen gewährt. Dort begegnet uns die Weihnachtsgeschichte, wie sie sich aus Gottes Perspektive darstellt. Dort haben wir die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht des Himmels, die Geschichte hinter der Geschichte, die passt perfekt zu dem Bericht des Lukas und sie öffnet uns trotzdem ganz neue Perspektiven. Und wir wollen heute und an einem der nächsten Sonntage diesen Blick hinter die Geschichte kennenlernen. Thema der Predigt, der große Verzicht oder ein Blick hinter die Kulissen von Weihnachten. Der Apostel Paulus schreibt im Philipperbrief, und wer mag und kann dazu aufstehen. Jesus Christus war genauso wie Gott, hielt es aber nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Soweit der Predigttext. Sie können sich wieder setzen. Ich bete noch kurz mit uns dafür. Lieber Herr, wir sind gespannt auf das, was du uns zu sagen hast in deinem Wort. Gib du deinen Heiligen Geist dazu und rede du zu uns. Amen. Die Geschichte hinter der Weihnachtsgeschichte, hier ist sie und ihr Thema ist ein großer Verzicht. So heißt auch unser erster Punkt an diesem Morgen, ein großer Verzicht. Vers 6. Jesus Christus war genau wie Gott, hielt es aber nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Wenn man verstehen will, was in der ersten und originalen Weihnachtsgeschichte wirklich passiert ist, dann muss man diesen Satz aus der Bibel zur Kenntnis nehmen. Das ist der entscheidende Satz. Jesus Christus war genau wie Gott und hielt es doch nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Am ersten und originalen Weihnachten kam Gott auf die Erde, nicht weniger. Unser blauer Planet erhielt allerhöchsten Besuch. Aber dem Baby in der Futterkrippe, das in irgendeinem der Einraumwohnhäuser in Bethlehem zur Welt gekommen war, dem sah man das gar nicht an. Es war ein einfaches, schreiendes, runzliges Bündel, naja, wie alle neugeborenen Babys halt so sind. Darum lässt uns die Bibel einen Blick hinter die Kulissen von Weihnachten tun und zeigt uns die Geschichte hinter der Geschichte. In Wirklichkeit macht sich damals der Sohn Gottes auf den Weg. Aus dem Himmel auf die Erde. Und der Sohn Gottes, Jesus, der war genauso wie Gott, nicht weniger. Er nahm die Gestalt eines runzligen Neugeborenen an, aber auch als kleines schreiendes Bündel in der Futterkrippe war er genauso wie Gott. 100% Gott und 100% Mensch. So lief das am ersten und originalen Weihnachten. Und das kann auch gar nicht anders sein. Denn bitte, egal was Gott tut, wohin er geht und welche Gestalt er annimmt, er bleibt immer Gott. Oder? Und bei Jesus war das natürlich genauso. Denn Jesus ist schließlich genauso wie Gott. Er wurde ein Mensch beim ersten und originalen Weihnachten, aber damit hört er nicht auf, Gott zu sein. Denn das ist seine innerste Natur. Und die ist unverlierbar, die bleibt immer. Das ist bei uns Menschen übrigens ganz genauso. Wir können eine Menge Dinge an uns verändern. Wir können uns Make-up auf die Haut kleistern, wir können uns Schönheitsoperationen unterziehen und Lippen, Nase, Gesicht verändern lassen. Wir können mit chirurgischen Eingriffen die Form wesentlicher Teile unseres Körpers neu gestalten. Wir können uns die Haare verpflanzen lassen, um jünger zu erscheinen, oder Fett absaugen zu lassen, um schlanker zu werden. Manche lassen sich sogar ihr Geschlecht verändern, weil sie den Eindruck haben, im falschen Körper zu stecken. Wir können alles Mögliche und Unmögliche tun, um unser äußeres Erscheinungsbild zu verändern. Aber wir bleiben Menschen. Immer bleiben wir Menschen. Wir können gar nicht anders. Egal, welche Anstrengungen wir unternehmen. Egal, wie oft wir uns unter das Messer legen, wir bleiben Menschen. Mit dem für uns Menschen typischen Denken, mit unseren Gefühlen und Hoffnungen. Wir bleiben immer Menschen. Das gehört zu unserem innersten Wesen und das ist unveränderbar. Und bei Jesus war es genauso. Er bleibt immer genauso wie Gott. Das ist unverlierbar. Es gehört zu seinem innersten Wesen. Wenn er aufhören würde, Gott zu sein, dann würde er aufhören zu existieren. Und darum ist das nicht nur ein Mensch, der da in Bethlehem zur Welt kam, sondern Gott selbst, der als kleiner Mensch in den Windeln liegt. Ja, das ist natürlich umstritten. Für viele Menschen ist der Jesus, der ums Jahr 0 bei Bethlehem geboren wurde, vielleicht ein außergewöhnlicher Mensch, unter Umständen vielleicht sogar ein einzigartiger Mensch, vielleicht ein religiöses Genie, ein Lehrer der Weisheit oder ein moralisches Vorbild. Aber für sie ist er ein Mensch und nur ein Mensch. Auf gar keinen Fall aber ein Gott. Auf gar keinen Fall aber Gott, der die Menschen besucht. Für viele klingt das ganz vernünftig und so schließen sie, ohne viel nachzudenken, sich dieser Sicht an. Aber da gibt es ein Problem. Der Schriftsteller C.S. Lewis schreibt in seinem Buch Mere Christianity: Ich möchte die Menschen wirklich davon abhalten, unhaltbare Dinge über Jesus zu erzählen. Manche sagen, ich bin ja ganz bereit, Jesus als großen Prediger von Weisheit und Moral zu akzeptieren. Aber seine Behauptung, er sei Gott, ist für mich unannehmbar. Aber diese Leute denken nicht nach. Denn ein Mann, der nur ein Mensch war und Dinge sagte wie Jesus, der wäre kein großer Moralprediger gewesen. Er wäre entweder ein Wahnsinniger gewesen oder etwas noch Schlimmeres. Sie müssen sich also entscheiden. Entweder war er und ist es noch Gottes Sohn oder er ist ein Verrückter oder Schlimmeres. Sie können ihn als Narren abstempeln oder Sie können ihm vor die Füße fallen und ihn mein Herr und mein Gott nennen. Aber kommen Sie nicht mit diesem herablassenden Unsinn, dass er einfach nur ein großer Lehrer war. Jesus hat uns diese Interpretation nicht offen gelassen. Und so ist es wirklich. Stellen Sie sich mal vor, der Präsident der Vereinigten Staaten erschien heute Nacht auf allen Bildschirmen rund um den Globus und verkündigte: Ich bin Gott der Allmächtige. Ich habe die Macht, Sünden zu vergeben. Ich habe die Vollmacht, von den Toten aufzuerstehen. Was würde passieren? Nun, der Präsident der Vereinigten Staaten würde schnell und unauffällig ausgeblendet, weggeführt und durch den Vizepräsidenten ersetzt. Denn wer so eine Behauptung wagen sollte, der müsste entweder ein verrückter Lügner sein oder tatsächlich Gott. Genauso war es mit Jesus. Genauso ist es auch noch heute mit Jesus. Entweder er war ein Verrückter oder er war wirklich Gott in Person. Zwischen diesen beiden Möglichkeiten muss sich jeder entscheiden. Und wer die verlässlichen und gut recherchierten Berichte der Bibel zur Kenntnis nimmt, der weiß vermutlich ziemlich schnell, wie er mit Jesus dran ist und wie er sich entscheiden muss. Denn Jesus hat in seinem irdischen Leben Dinge getan, die nur Gott tun konnte. Er hat schwerkranke Menschen umfassend und sofort und auf ein Wort hin geheilt. Er vermehrte 5 Brote und 2 Fische und Tausende wurden satt. Er vergab Menschen ihre Schuld und so wurden sie frei. Er ließ Wasser zu Wein werden und brachte eine Hochzeitsgesellschaft zum Staunen. Er gab fassungslosen Eltern ihr gerade gestorbenes Kind lebendig zurück. Er hatte Macht über schwerste Stürme und bestimmte souverän über sie. Er stand von den Toten auf und verließ auf eigenen Füßen sein Grab. Jesus tat Dinge, die nur Gott tun kann. Und darum war es alles andere als verrückt, wenn er sagte, Johannes 10, ich und der Vater im Himmel sind eins. Es ist die Wahrheit, es ist realistisch, es ist einfach zutreffend. Und darum ist es auch realistisch und zutreffend, wenn Paulus an die Philipper schreibt, Jesus Christus war genauso wie Gott. Und dann kommt da noch so ein kleiner Nebensatz. Und er hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Ein interessanter Satz, der uns auf einen großen Verzicht hinweist. Jesus war bereit für einen großen Verzicht. Wir werden gleich noch im zweiten Punkt noch sehen, worin dieser Verzicht im Einzelnen bestand. Jetzt wollen wir nur erstmal das eine festhalten, der lebendige Gott ist bereit zu verzichten, auf sehr vieles zu verzichten. Das heißt, der eine und einzige lebendige Gott ist bereit, sehr ungewöhnliche, sehr radikale Dinge zu tun, die ihm tatsächlich auch sehr wehtun. Gott ist nicht ein Gott, der sicher und unangreifbar im Himmel sitzt und sich schön raushält aus allem, was hier auf der Erde abläuft. Gott ist nicht ein Gott, der an seinem Thron im Himmel klebt, weil da keiner an ihn rankommt. Gott ist nicht ein Gott, der sich abschottet, damit alles schön beim Alten bleibt. Oh nein, Gott ist ein Gott, der seinen unermesslichen Reichtum links liegen lässt. Gott ist ein Gott, der sich arm macht und angreifbar. Gott ist ein Gott, der etwas riskiert. Gott ist ein Gott, der sich auf gefährliche und schmerzhafte Dinge einlässt, nur weil er uns Menschen so lieb hat. Gott ist ein Gott, der alles riskiert und auf alles verzichtet, nur um uns Menschen zu gewinnen. Gott ist ein Gott des Verzichtes. So viel bedeuten ihm die Menschen. Einen so großen Platz haben wir in seinem Herzen. Menschen werden bereits wütend und ungehalten, wenn sie auf ihren Sommerurlaub verzichten müssen. Als vor ein paar Jahren der Reiseveranstalter Thomas Cook in die Pleite ging, da stellte sich bald heraus, dass man die Versicherungssumme, die für diesen Fall vorgesehen war, viel zu gering veranschlagt hatte. All die Leute, die schon ihren nächsten Urlaub gebucht hatten, gingen leer aus. Sie bekamen ihr Geld nicht zurück und der Urlaub war auch dahin. Tja, da tanzten alle Puppen. Die Leute wollten einfach nicht verzichten. Ungerecht, sagten sie, her mit der Kohle. Die Aufregung war groß. So groß, dass die Bundesregierung rasch mehr als 100 Millionen Euro locker machte, um die Lage zu beruhigen. Nein, verzichten tun wir Menschen wirklich nicht gern. Und daran wird deutlich, wie ungewöhnlich das ist, dass Gott ein Gott des Verzichtes ist. Überlegen wir mal, wie gehen die Menschen so gewöhnlich mit Gott um? Ehren sie ihn als ihren Schöpfer? Beten sie ihn an? Stellen sie ihm ihr Leben zur Verfügung? Ist er die konkurrenzlos wichtigste Person in ihrem Leben? Nein, das alles tun sie nicht. Sie halten ihn hübsch draußen aus ihrem Leben. Höchstens als Zaungast darf er hin und wieder dabei sein. Und wenn Gott etwas zulässt in ihrem Leben, das sie unfair finden, dann werden sie böse, beschimpfen ihn und schütteln aufgebracht mit der Faust. Und für so eine Menschheit soll Gott dann auch noch auf alles Mögliche verzichten, nur um sie aus selbstverschuldeter Verlorenheit zu retten? Lächerlich. Lächerlich, grotesk, eigentlich. Und doch entscheidet sich Gott für diesen großen Verzicht, nur um uns zu retten und uns wieder an sein Herz zu ziehen. Gott sagt nicht, ungerecht, Herr mit all den guten Dingen, die ich den Menschen gegeben habe. Gott verzichtet. Wie groß, Wie brennend muss seine Liebe für uns sein? Und damit kommen wir zum zweiten Punkt für heute Morgen. Jetzt wollen wir uns den großen Verzicht einmal ein bisschen näher ansehen. Und der besteht vor allem in einem sehr tiefen Abstieg. Also zweitens ein großer Abstieg. Vers 7. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er legte alles ab. Jesus legte alles ab, als er als Mensch auf der Erde geboren wurde. Aber was genau ist dieses alles? Die Bibel liefert die Antwort. Er legte alle Privilegien, also alle Vorrechte ab, die er als Sohn Gottes im Himmel hatte. Aber was genau waren das für Privilegien? Was waren das für Vorrechte? Es war vor allem die sogenannte Herrlichkeit, die Jesus im Himmel hatte und mit dem Vater und dem Heiligen Geist dort teilte. Jesus hat einmal direkt darüber gesprochen. Er sagte, Johannes 17, Vater, gib mir erneut die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor es diese Welt gab. Herrlichkeit klingt irgendwie altbacken, aber in Wahrheit ist sie etwas Atemberaubendes. Versuchen wir, das mal zu fassen zu kriegen. Zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist, die zusammen im Himmel den einen Gott bildeten, gab es absolut nichts Böses. Kein Unrecht, keine Lügen, keine Täuschung, keine Gewalt. Es herrschte eine perfekte Gemeinschaft, deren Tiefe in der Tat unendlich war. Und darum gab es auch keine Einsamkeit, die wir alle so gut kennen, oder? Aber noch mehr. Zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist regierte Liebe. Liebe, die randlos war und endlos und endlos. Und das bedeutet noch einmal Gemeinschaft in unermesslicher Tiefe, Geborgenheit, unfassbares Glück und das alles ewig und ewig ohne Ende. Und das wiederum bedeutet, das Leben von Vater, Sohn und Heiligem Geist im Himmel strahlte eine einzigartige, atemberaubende Schönheit aus, der sich keiner entziehen kann, der sie auch nur einmal von Ferne geahnt hat. Alle Schönheit dieser Erde ist ein matter Abglanz der Schönheit im Himmel. Aber im Himmel war sie unendlich und unendlich perfekt. Sie war das Leben, das bedeutet Herrlichkeit. Und darum wird jeder Mensch, der durch Jesus in den Himmel kommt, nie wieder von dort weg wollen. Er wird im Gegenteil sagen, dies ist der Ort, nach dem ich mich mein Leben lang gesehnt habe. Ich will hier nie wieder weg. Jesus legte das Privileg, das Vorrecht ab, diese Herrlichkeit weiter zu erleben. Er blieb Gott, als er auf die Erde kam und Mensch wurde, aber die Herrlichkeit im Himmel, die gab er auf. Und nun weiter. Jesus gab auch die Ehre auf, die er als Sohn Gottes im Himmel hatte. Die Anerkennung, den Respekt, die ihm vom Vater und vom Heiligen Geist entgegengebracht wurde. Er legte auch dieses Privileg, auch dieses Vorrecht ab. Er kam auf die Erde, wo er angefeindet wurde, verlacht, verhöhnt, bespuckt, verachtet, ausgepeitscht und am Ende gekreuzigt. Er legte das Privileg ab, im Himmel zu wohnen, wo die Sünde unbekannt war. Er kam auf den Planeten Erde, der prallvoll ist mit Sünde. Und nie, nie wurde er bitter deswegen. Und da ist noch mehr. Jesus gab auch seine einzigartige Autorität auf. Die Autorität, die er als Sohn Gottes im Himmel hatte, und er ordnete sich völlig seinem Vater unter. Er hat das mit aller wünschenswerten Klarheit gesagt. Johannes 5, der Sohn kann nichts von sich aus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und unser Predigttext sagt, er wurde einem Sklaven gleich, einem Diener, und so war es wirklich. Er diente den Menschen mit der Wahrheit, wenn er predigte und zu ihnen sprach. Er diente ihnen mit seiner Liebe, wenn er viele Menschen heilte und ihnen ihre Sünden vergab. Er diente ihnen mit seinem Erbarmen, wenn er ihnen allen nachging, all denen, die keiner haben wollte, den Zöllnern, den Prostituierten, den Besessenen, den durch Lepra entstellten. Er diente seinen Jüngern, als er ihnen die Füße wusch. Er diente den Menschen schließlich sogar mit seinem ganzen Leben, als er den Sühnetod am Kreuz für die Menschheit starb. Er kam als Diener, als Sklave, nicht als König, der sich bedienen lässt. Er ordnete sich dem Vater im Himmel vorbehaltlos unter und tat nur das, was der Vater im Himmel von ihm getan haben wollte. Und am Ende gab er sogar völlig seine einzigartige, tiefe Beziehung zu seinem Vater im Himmel auf. Als die Nägel am Kreuz an seinen Armen und Füßen zerrten und Gott ihm alle Schuld der Menschheit auflegte, da passierte das. Jesus schrie voller Entsetzen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus gab das Privileg, das Vorrecht auf, diese einzigartige, tiefe Beziehung zu seinem Vater zu haben. Jesus hatte viele Privilegien, viele Vorrechte im Himmel und er gab sie alle auf. Und das sagt sehr viel darüber aus, wer er war und wie er war. Ein Reporter interviewte eines Tages einen Jobvermittler. Dieser Jobvermittler hatte viele Menschen in hohe Leitungspositionen in der Wirtschaft vermittelt, wo sie sehr effektiv und sehr erfolgreich tätig waren. Die Erfolgsquote dieses Jobvermittlers war derartig hoch, dass der Reporter ihn fragte: Was ist eigentlich Ihr Geheimnis? Wie kommt es, dass Sie Menschen derart präzise einschätzen können? Auf welche Weise finden Sie heraus, wie ein Mensch in Wirklichkeit ist? Der Mann erwiderte: Wenn Sie herausfinden wollen, wie ein Mensch in Wirklichkeit ist, dann übertragen Sie ihm keine Verantwortung. Geben Sie ihm stattdessen Privilegien. Wenn Sie einem Menschen Verantwortung übertragen, wird er seine Verantwortung wahrnehmen, vorausgesetzt, Sie bezahlen ihm genug Gehalt oder Sie setzen ihn entsprechend unter Druck. Wenn Sie aber herausfinden wollen, wie der wirkliche Charakter eines Menschen ist, dann geben Sie ihm Privilegien. Geben Sie ihm Vorrechte. Und ein Mensch mit Charakter, der in der Lage ist, selbstlos zu handeln und Leitungsaufgaben wahrzunehmen, der wird seine Privilegien dazu gebrauchen, anderen zu helfen und die Organisation voranzubringen. Ein charakterloser Mensch dagegen wird seine Privilegien nur dazu nutzen, um selbst voranzukommen. Und genau so war es auch bei Jesus. Seine Privilegien im Himmel machten ihn nicht selbstbezogen und ichhaft. Er war bereit, sie alle wegzugeben, um uns, den verlorenen Menschen auf der Erde, Rettung und ewiges Leben zu bringen. Jesus vollzog einen tiefen Abstieg vom Himmel mit all seinen Privilegien und Vorrechten hinab auf die Erde zu einem Leben ohne Privilegien und ohne Vorrechte. Und all das, um uns zu dienen und uns Erlösung zu bringen und den Weg in den Himmel für uns frei zu machen. Er wurde Mensch und alle sahen das auch so, betont unser Predigttext. Und das ist genauso gemeint, wie es da steht. Wurde Jesus geboren, wie jeder andere Mensch geboren wird? Von einer Frau in den Wehen? Ja, natürlich, so war es. Wurde er in Windeln gehüllt, wie jeder andere, und schrie, als er ein Baby war, weil er hungrig war? Oder schrie, als er Zähne bekam? Ja, selbstverständlich war das so. Sprach er die Sprache seines Landes und drückte sich aus, wie es alle anderen taten? Ja, ganz sicher. Kleidete er sich so, wie man sich damals kleidete? Trug er kurze Haare, wie es zu seiner Zeit für Männer üblich war? Ganz sicher. Wuchs er auf wie alle anderen? Brachte er die schwierigen Jahre der Pubertät hinter sich? Ganz bestimmt. Hatte er Brüder und Schwestern? Lebte er in einer ganz normalen Familie? Keine Frage, ja. Musste er einen Beruf lernen und hat dann hart darin gearbeitet, wie es damals alle taten? Kein Zweifel, ja. War er hungrig und durstig und erschöpft und müde, wie wir es zuweilen sind? Ja, ganz sicher war er es. War er traurig oder zornig, weinte und freute sich, wie es bei allen anderen Menschen der Fall ist? Ganz bestimmt. Trug er einen Heiligenschein, damit man ihn als Sohn Gottes erkennen konnte? Nein, den trug er nicht. Sündigte er, wie alle anderen Menschen sündigten? Nein, das tat er nicht. Er war ein Mensch, wie wir alle, und alle sahen ihn auch so, aber er war ohne Sünde. Ein Mensch zu sein, bedeutet nicht notwendigerweise, ein Sünder zu sein. Und das war bei Jesus so. Er wurde ein Mensch und alle sahen ihn auch so, aber er sündigte nicht. Darin war er anders als wir, anders als Sie und ich. Er wurde ein Mensch und alle sahen ihn noch so. Und all das geschah, um in Kontakt mit uns Menschen zu kommen, um unser Herz berühren und finden zu können, um uns zu warnen vor drohender und ewiger Verlorenheit, um uns Rettung und Erlösung anzubieten zu können und den Weg in den Himmel freimachen zu können. Dafür und darum wurde er Mensch unter Menschen. Eine Begebenheit aus den USA zeigt abschließend nochmal das sehr anschaulich. Da ist ein Weihnachtsabend im Mittelwesten. Ein Mann, dessen Frau und Kinder Christen waren, er jedoch nicht. Er lehnte den Glauben an Jesus ab. Der saß an diesem Abend alleine an seinem Kaminfeuer. Draußen herrschte dichtes Schneetreiben. Es war kalt und sehr stürmisch. Seine Frau und die Kinder waren zum Gottesdienst in die Kirche ins Dorf gegangen. Er saß am Feuer und las in der Zeitung. Und plötzlich hörte er ein lautes, dumpfes Klopfen, wieder und wieder. Im ersten Moment dachte er, da wäre jemand an der Haustür, stand auf und öffnete. Aber da war niemand. Kopfschüttelnd kehrte er zu seinem Sessel zurück. Aber das seltsame Geräusch kam wieder. Verwirrt fragte sich der Mann, was das wohl sein könnte. Dann begriff er, dass das Geräusch vom Fenster her kam. Irgendetwas prallte dumpf ans Fenster. Er zog die Gardinen beiseite und sah zu seinem Erstaunen einen Schwarm von Vögeln, die immer wieder gegen das Fenster flogen. Da begriff er, die Vögel suchten in dem Schneesturm verzweifelt nach einem Unterschlupf. Aber sie fanden keinen. Sie hatten das warme Licht im Fenster gesehen und versuchten nun, in die rettende Wärme zu gelangen. Sie waren dem Kältetod nahe. Der Mann hatte es abgelehnt, mit seiner Familie in den Gottesdienst zu gehen. Und jetzt fühlte er aber trotzdem großes Mitleid mit den erschöpften Tieren. Und er fragte sich, wie er den Tieren helfen könnte. Er zog den Mantel an und ging nach draußen in die Kälte und immer wieder versuchte er, die Vögel davon abzuhalten, weiter gegen die Scheibe zu fliegen und sich so irgendwann selbst zu töten, vergeblich. Dann rannte er zu seiner Scheune und öffnete sie weit. Er pfiff und scheuchte die Tiere, um sie in seine Scheune zu treiben. Aber sie reagierten nicht. Er holte sogar Korn und Brot herbei und streute eine Spur bis zum Eingang der Scheune. Aber die armen Tiere folgten der Spur nicht. Deprimiert sagte er zu sich selbst, wenn ich bloß mit ihnen Kontakt aufnehmen könnte, dann könnte ich ihnen sagen, dass ich ihnen nichts Böses will. Dann könnte ich ihnen sagen, dass die Scheune Schutz und Wärme für sie bietet und dass sie aufhören sollen, sich an der Fensterscheibe zu Tode zu fliegen. Aber ich bin ein Mensch und sie sind Vögel. Wir sprechen nicht dieselbe Sprache. Wenn ich bloß ein Vogel werden könnte, dann könnte ich es ihnen sagen. Und in diesem Moment traf es ihn wie ein Schlag. Die ganze Bedeutung von Weihnachten wurde ihm schlagartig deutlich. Eine Menschheit ohne Gott brachte sich selbst den Tod an der Barriere, die sie von der Wärme und Liebe Gottes trennt. Bis Gott selbst ein Mensch wurde und den Menschen den Weg zur Rettung zeigte. Gott ist ein Gott des Verzichts, wurde arm, damit wir den Reichtum des Himmels bekommen können. Gottes großer Verzicht bringt uns Menschen die Rettung. Amen.